Guten Morgen. Also wenn meine Frau vorhin von Highlights gesprochen hat, dann kann es durchaus passieren, dass ich hier zwischendurch ein Highlight in Sprint hinsetze. Das ist dann das Zeichen für Rolf, weiterzumachen. Dann hat die Magen-Darm-Geschichte gewonnen. Ich will mal sehen, wie lange es geht. Gottes wunderbarer Segen für dich. Und für dich, 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 und für dich ganz besonders, und für dich auch. Natürlich auch für mich. Unser Thema heute, Gottes wunderbarer Segen für dich. Ja. Wir hatten es mit dem Segen und Segnen einfach eigentlich angefangen. Das war so ziemlich weit in der Geschichte voraus. Nämlich, schon Abraham bekam die Verheißung, dass er nicht nur selbst gesegnet sein sollte, sondern in ihm sollten sogar alle Geschlechter der auf Erden gesegnet werden. Abraham soll durch seinen großen, mächtigen Volk werden, durch ihn sollen alle Völker der Erde Segen erlangen. 1. Mose 18, Vers 18. Also da ging das los mit dem Segen. Gottes guter Segen für dich und für mich und für euch alle. Aber mit dem Segen ist das so eine Sache. Das und bei mir wieder mit der Technik. Aha. Auch wir sollen unsere Mitmenschen ein Segen sein und sie zudem aktiv segnen, indem wir Gottes Segen für sie erbitten. Also auch wir sollen segnen und den Segen Gottes erbitten. 1. Petrus 3, Vers 9. Vergeltet nichts Böses mit Bösen, noch Kränkung mit Kränkung, stattdessen segnet, denn ihr seid dazu berufen, Segen zu erlangen. Das heißt, wenn ich segne, erlange ich auch Segen. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Wir sind nun mal Menschen. Und wenn mir einer vors linke Bein getreten hat, ich spreche jetzt als Fußballer, ja, und er hat mir so eine richtig dicke Torchance genommen, weiß ich, wir sehen uns zweimal im Spiel. Und der wird wahrscheinlich seine Torchance auch nicht nutzen können. Aber das ist vielleicht nur ein Spiel oder soll im Spiel der Segen auch schon sein? Ich weiß es nicht. Viel schwieriger, sogar unsere Feinde sollen wir, für unsere Feinde sollen wir das tun. Wir sollen sie segnen. Unsere Feinde, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Ein weites Spektrum für den Segen, vom Segen, ein kleiner Rundumschlag für den Segen heute, die Kindersegnung. Sie ist ja nun nicht täglich und alltäglich in unseren Gemeinden. Kindersegnung. Was hat das damit eigentlich auf sich? Dazu müssen wir ein bisschen in die Geschichte, auch in die Geschichte des Volkes Israel eindringen. Warum diese Kindersegnung eigentlich etwas Besonderes ist. Denn Jesus hat ja alles mit Bedacht gemacht. Und gerade die Kindersegnung war etwas sehr Revolutionäres in der Zeit von Jesu. Und darauf möchte ich gleich ein bisschen näher eingehen. Ich möchte aber zu Beginn beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, sei du jetzt hier. Öffne uns Herzen und Ohren. Ja, lass deine Worte in uns einströmen, dass wir verstehen, was du uns sagen willst und dass wir durch deine Nähe, deine Liebe immer mehr erfahren können und dass wir in deiner Gegenwart hier dein Wort hören können. Amen. Ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Da gibt es eine Frau, Dr. Margot Käßmann. Der Name sagt euch wahrscheinlich was. Das, was sie hier geschrieben hat, hat sie allem Anschein nach im nüchternen Zustand geschrieben. Kleine Spitze am Rande. Die rechtliche Stellung der Kinder zur Zeit Jesu war eine der klaren Unterordnungen. Sie wurden als Arbeitskräfte genutzt, anderen zur Dienstleistung zur Verfügung gestellt. In jedem Fall waren sie dem Hausvorstand völlig ausgeliefert. Also Kindergarten, Kinderkrippe, Schule. Kinder waren dafür da, um zu arbeiten, zum Unterhalt im Haus beizutragen, und sie waren, man kann sagen, rechtlos. Kinder waren rechtlos. Der kindliche Zugang zum Reich Gottes, zum Glauben, wird nicht als defizitär dargestellt, sondern als geradezu vorbildlich. In der Art und Weise, wie die Kinder sich bedingungslos anvertrauen, wie sie mit allergrößter Offenheit, ohne jeden Hintergedanken ein Geschenk annehmen können, gilt es, den Glauben anzunehmen. Kinder haben sich nicht verändert von der Zeit von damals zu heute. Wenn ich einem Kind etwas schenke, ein Bonbon, etwas Schönes eingewickelt, was es noch richtig spannend macht, dann nimmt das Kind dieses Geschenk und packt es aus. Es will wissen, was drin ist. Hundertprozentig. Es packt es aus. Wenn wir als Erwachsene ein Geschenk bekommen, geht vielleicht der Zweifel schon los. Na, ist da überhaupt das drin, was ich mir vorstelle? Wenn ich es auspacke, bin ich dann enttäuscht. Ach, und es ist geschenkt. Und wer weiß, will der mir überhaupt was Gutes? Lass mir es lieber zu. Das ist das, was Gottes Verheißung für viele Menschen betrifft. Das Geschenk ist da. Nur genommen und ausgepackt wird es nicht. Bei den Kindern ist das ein bisschen anders. Sie haben noch dieses Urvertrauen. Mir tut keiner etwas Böses. Und deshalb kann ich ein Geschenk auch annehmen. Die Kinder lernen mit der Zeit, dass es mit diesem Urvertrauen gefährlich werden kann. Und dafür tun wir Menschen alles, dass Kinder dieses Urvertrauen verlieren. So hart es klingt. Wir Erwachsenen sorgen dafür, dass das Urvertrauen der Kinder schwindet. Wir leben es ihnen vor. Wir warnen immer wieder. Und wenn etwas passiert, ich hab's dir ja gesagt, warum hast du nicht gehört? Das Vertrauen der Kinder, was hier angesprochen wird, ist da. Und ich kann euch eins sagen, ihr habt das alle gehabt, dieses Urvertrauen. Das beste Beispiel ist meine kleine Enkeltochter. Seitdem sie nämlich mitbekommen hat, dass Opa sie auffängt, steht die auf der obersten Stufe der Treppe, sieht Opa kommen und lässt sich nach vorn fallen. Ohne die Hand nach rechts oder nach links zu halten, um sich festzuhalten, vollstes Vertrauen, Opa fängt auf. Ich bin froh, dass Gott mich jedes Mal in die Entfernung gestellt hat, dass ich sie noch fangen kann, wenn sie sich fallen lässt. Denn diese Entfernung einschätzen ist nicht so gut bei den Kindern. Aber eins ist auch klar, kann ich sie mal nicht fangen, ist das Urvertrauen in Opa für immer zerstört, wenn ich sie mal nicht fangen kann. Aber das sind Kinder. Wir haben dieses Vertrauen nicht. Es gibt da diese psychologischen Spielchen, Vertrauen erlernen. Ja, man hat mit Arbeitskollegen steht man in einem Kreis, in einem inneren und äußeren Kreis, und dann sagt der Moderator, jetzt lassen Sie sich mal nach hinten fallen. Ihr Arbeitskollege fängt sie schon auf. Dann gucke ich erstmal, welcher Arbeitskollege steht hinter mir? Dann wird abgeschätzt, ist der in der Lage, mein Gewicht überhaupt zu halten? Und wenn ich mit dem gerade vorher Krach hatte, lasse ich mich garantiert nicht nach hinten fallen. Also dieses Urvertrauen ist weg. Es ist schön, wenn man dann doch sich überwunden hat, sich fallen zu lassen, und der, mit dem man Krach hatte, fängt ein Wiedererwarten doch auf. Es ist schön. Aber es kostet eine Menge Überwindung, so ein Vertrauen aufzubauen wieder. Jetzt ist das mit den Kindern so, sie standen am Rande der Gesellschaft, sie wurden für alles Mögliche ausgenutzt, keiner wollte mit ihnen eigentlich was zu tun haben. In ihrem Urvertrauen waren sie genauso wie die Kinder heute. Und die Jünger von Jesus sind eigentlich ein Spiegelbild der Gesellschaft von damals. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf und segnete sie. Ein absoluter Affront gegen die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse. Jesus pfeift seine Jünger zusammen, dass sie die Kinder zu ihm schicken. Sie wollen es nicht. Seine Jünger sind typische Vertreter der damaligen Gesellschaft. Sie wollen die Kinder von Jesus fernhalten. Die nerven, die sind unnütz, die sollen verschwinden. Und Jesus pfeift sie zurück und sagt zu ihnen, er wurde unwillig. Das ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo Jesus unwillig wird. Was ist unwillig? Also wenn ich unwillig bin, so richtig unwillig, möchte das der, mit dem ich diesen Unwillen habe, kein zweites Mal haben. Ich finde, es ist gut umschrieben. Jesus wird ja zwischendurch auch mal irgendwann wütend, als er die Leute aus dem Tempel rausschmeißt. Ja? Hier wird er unwillig gegenüber denen, die die ganze Zeit mit ihm zusammen sind. So nach dem Motto, habt ihr es noch nicht begriffen? Ich bin gekommen für die Armen, für die Kranken, für die Schwachen, für die am Rande dieser Gesellschaft. Und dazu gehören die Kinder, die Witwen, die Waisen. Und genau aus diesem Grund segnet Jesus in diesem Fall die Kinder. Er will zeigen, Leute, auch für die bin ich da, die keiner anfassen will, die keiner haben will, die nur zum Ausnutzen da sind, zum Arbeiten. Auch für die bin ich da und gerade für die, weil die in ihrem Herzen noch rein sind. Sie sind noch rein, sie sind noch unschuldig. Sie können das Reich und das Wort Gottes aufnehmen und bewahren ohne Hintergedanken. Werdet wie die Kinder. Werdet so rein und offen in eurem Herzen. Ein ganz schwieriger Auftrag. Ein ganz schwieriger Auftrag. Der Zweifel nagt immer bei uns, wenn uns jemand was erzählt und wenn uns jemand was geben will. Er ist immer da. Gott möchte, dass wir für das Reich Gottes so werden wie Kinder, wie ein unbeschriebenes Blatt, mit einem reinen und offenen Herzen, dass wir in der Lage sind, sein Wort auch zu verstehen. Er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Auch das würde ich mir gerne mal bildlich vorstellen. Wenn Jesus Kinder herzt, sitzt er dann nur da und nimmt sie mal kurz auf den Schoß und legt dann die Hände segnend auf? Oder geht da richtig die Post ab, dass das für die Kinder ein bleibendes Erlebnis ist? Ja, wie so ein Papa, der gerade mal wieder mit seinen Kleinsten so richtig, jetzt hätte ich fast gesagt, die Sau rauslässt, aber mal richtig, ja, durchdreht, abdreht, Spaß hat. Oder war es nur ein, ach du kleines süßes Kindchen und Streicheln über die Wange? Ich weiß es nicht. Es sind so Situationen, wo ich gerne mal bei Jesus dabei gewesen wäre. Wenn es heißt, er herzte oder er wurde unwillig oder er wurde wütend. Da wäre ich gern dabei gewesen. Das ist dann eines dieser Fragen auf meiner Liste, wenn ich mal oben ankommen sollte. Wie sah das aus, wenn du geherzt hast? Vielleicht macht das ja dann mit mir. Ich weiß es nicht. Aber es zeigt hier, dass Jesus das nicht nur oberflächlich mit den Kindern macht, sondern er macht das aus ganz tiefer, reiner Seele und reinstem Herzen. Er begibt sich ganz zu den Kindern runter, die sonst am Rande der Gesellschaft stehen, die, wenn sie Waisen geworden sind, sich durch Arbeit und Betteln ernähren mussten. Für meine Kinder in der Schule ist es immer sehr schwierig, wenn ich ihnen sage, mit 7 Jahren galt ein Kind in der damaligen Zeit als erwachsen. Die mussten ihren Lebensunterhalt selber verdienen. Mit 7 Jahren, 2. Klasse. Das ist für die also sehr schwierig nachzuvollziehen. Jetzt sehen die auch diese Hirtenarbeit als Schäfer oder Hirten, wo Kinder dabei waren, ganz anders, wenn die rausgezogen sind, ob das bei Josef war oder bei irgendwelchen anderen Hirten, die hatten eine enorme Verantwortung. Wenn da nicht wirklich 100 Schafe zurückgekommen sind, dann gab es Ärger. Und wie will sich ein 7-Jähriger gegen einen Erwachsenen verteidigen? Für die Kinder war es schwierig und genau diese Kinder nimmt Jesus an die Hand, herzt sie. Er segnet sie. Nun ist es ja heute nicht mehr so, dass die Kinder am Rande der Gesellschaft stehen. Bei uns. Sie stehen nicht oder sollten nicht am Rande der Gesellschaft stehen. Wir haben Kindergärten, wir haben Kinderkrippen, wir haben Schulen. Ob das immer so toll ist, weiß ich nicht. Wir haben aber auch die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben und uns um die Kinder zu kümmern. Die Kinder stehen bei uns im Mittelpunkt. Bei mir zumindest. Und damit nicht im Wege. Das heißt ja immer so schön, steht im Mittelpunkt und deshalb im Wege. Nein. Diese Kinder heute, für die ist das nicht so gegeben, dass sie am Rande der Gesellschaft stehen. Und ein 7-jähriges Kind heute erklären zu wollen, du musst deinen Lebensunterhalt selber verdienen, geh mal los und such dir eine Arbeit. Hey Alter, aus was von der Welt kommst du denn? Für die wird es wahrscheinlich relativ schwierig sein, das zu verstehen. Aber es gibt auch heute noch Regionen, bei denen sind die Kinder nicht anders im Segen beziehungsweise am Rande der Gesellschaft wie damals. Wenn wir uns heute mit dem Segen und der Segnung mit Kindern auseinandersetzen, was wollen wir damit eigentlich? Ja, was wollen wir damit eigentlich? Diese Segnung ist für mich erstmal ein ganz großer Dank an Gott überhaupt. In seinem Namen darf ich hier so einen neuen kleinen Erdenbürger segnen. Ich darf Segen geben. Der hilflos auf den Armen der Mama ist und ich darf ihm aus Dankbarkeit, dass Gott da ist, darf ich ihn segnen. Und ich darf ihn den Menschen anvertrauen, die versprochen haben, in Gottes Wesen dieses Kind zu erziehen. Ich darf dankbar sein, dass Gott mir Menschen zur Seite gestellt hat, die dieses Kind auf seinem Lebensweg begleiten wollen. Ich darf dankbar sein dafür, dass der Herr auch der Herr des Lebens dieses Kindes wird. Ich darf darum bitten. Ich darf darum bitten, dass dieses Kind ein Nachfolger Christi wird. Ich darf darum bitten, dass ich ein gutes Vorbild bin. Alles das ist in dieser Kindersegnung enthalten. Es ist eigentlich ein Dank und ein Versprechen an Gott, dass wir mit Gottes Hilfe alles dafür tun wollen, dass dieses Kind nicht am Rande der Gesellschaft steht, dass dieses Kind im Namen Gottes aufwächst, dass dieses Kind den Schutz empfängt, den wir ihm geben können, dass dieses Kind mit allen Problemen und Sorgen, die es hat, zu uns kommen kann, dass wir es nicht wegstoßen. Alles das ist für mich in einer Kindersegnung enthalten. Dieser kleine Zwerg nachher, der weiß nichts davon, was da jetzt ein Pastor oder ein Prediger alles erzählt. Aber dieser Zwerg wird diese Geborgenheit fühlen. Und dieser Zwerg hat Eltern, die diese Geborgenheit und den Zusammenhalt spüren werden. Und dieser Zwerg, der jetzt gerade die Augen zugemacht hat und schläft, so viel interessiert den die Segnung heute, der hat auch eine Schwester. Diese Schwester, die zu dieser Familie gehört, die da sein wird, um den kleinen Bruder zu beschützen, um mit dem kleinen Bruder zu spielen, um mit dem kleinen Bruder zu lernen. Alles das beinhaltet für mich die Kindersegnung. Und hier stehen dann Leute, die den Auftrag übernehmen, ja, wir segnen auch im Namen Gottes und versprechen diesen Zwerg, dass die Gemeinde, dass Gott, dass alle die da sein werden in deinem Wachstum, in deiner Entwicklung, dass du niemals alleine bist. Und ich denke, das ist das größte Versprechen, was man einem Menschen geben kann. Wir werden dich nicht allein lassen, egal was passiert. Du kannst immer zu uns kommen. Ob Papa, Mama, Schwester, Appa, Amma, Onkel, Tante, Gemeinde. Wir sind für dich da. Wir sehen uns in der Verantwortung vor Gott, dein Leben zu beschützen, zu behüten und mit dir auf dieser Erde gemeinsam den Weg Richtung Gott zu gehen. Es ist nicht nur die Segnung dieses kleinen Kindes, es ist das Versprechen einer gesamten Gemeinde. Wir kümmern uns um dich. Wir lassen dich nicht alleine. Und Gott wird uns dabei helfen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist das, was Alex sich ausgesucht hat. Und Rolf wird genau dazu und zur Segnung noch was sagen. Amen.